Unser Thema heute ist das Wort Jesu an Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Denn ohne diese geistliche Wiedergeburt können wir das Reich Gottes offensichtlich nicht sehen. In dieser Welt darf sich ein Verantwortungsträger in Politik oder Wirtschaft vielleicht ein- oder zweimal einen Fehler erlauben. Aber dann wird es schon kritisch. Da wir aber alle wissen, dass wir Menschen auch weiter Fehler machen, haben wir schon früh leider die Fertigkeit entwickelt, unsere Fehler, sagen wir, zu kaschieren. Man nennt das schlicht Heuchelei, mit der wir uns dann so durchmogeln können. Und das nicht nur in der Politik. In dieser Welt mag das ja funktionieren, aber vor Gott mit Sicherheit nicht. Denn Gott sieht nicht nur das, was vor Augen ist, wie wir, sondern er sieht das Herz an und kennt jeden unserer Gedanken. Er kennt die wahren Beweggründe unseres Handelns, nicht nur die, die wir vorgeben. Weil Gott weiß, dass wir schon in Sünde geboren sind, hat er in seiner Liebe zu uns Menschen schon vor Grundlegung der Welt einen Heilsplan erdacht für den Fall, dass wir Menschen in Sünde fallen, was ja leider schon im Paradies geschah. Jesus, der Sohn Gottes, erklärte sich bereit, in diesem Fall in die Bresche zu springen und sein Leben am Kreuz als ein ewig gültiges Lösegeld für uns Menschen dahinzugeben. So sagt es Gottes Wort. Also hat Gott die Welt geliebt, dich und mich, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das verspricht Gott jedem Menschen. Vor kurzem las ich von einer Erfahrung aus Brasilien. Im Bibelkreis habe ich es, glaube ich, schon mal erzählt. Dort in einer mittelgroßen Stadt gibt es mehrere Adventgemeinden, aber auch ein Gefängnis mit etwa 150 bis 200 Insassen. Vor etwa 2 Jahren haben diese Gemeinden dort den Plan gefasst, etwas für die Menschen im Gefängnis zu tun. So wie Jesus sagt, ich bin gefangen gewesen und du hast mich besucht. Sie machten Besuche, es begannen Gespräche, es begannen auch Bibelkreise dann in dem Gefängnis. Es ist kaum glaublich, heute nach gut 2 Jahren gibt es in diesem Gefängnis eine Adventgemeinde von über 50 Gliedern, nicht außerhalb, sondern in dem Gefängnis, die jeden Sabbat wie wir zusammenkommen zur Sabbatschule, zur Predigt, zum Singen und zum Beten. Und ich hörte, dass etwa vor 6 Wochen noch einmal 12 Insassen sich haben im Gefängnis taufen lassen, sodass dort eine Gemeinde heute von über 60 Gliedern besteht. Der Gefängniswärter oder der Gefängnisdirektor sagte, unser Gefängnis ist das friedlichste in Brasilien. Das Angebot Gottes für eine geistliche Wiedergeburt gilt jedem Menschen, auch denen, die im Gefängnis sitzen. Den Bericht über das bekannte Nachtgespräch Jesu mit Nikodemus lesen wir im Johannesevangelium und dort im Kapitel 3. Johannes 3, ich lese nach der Schlachterübersetzung. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er herkommt und wo er hingeht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und nun noch die Verse 14 und 15. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortet: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Soweit der biblische Bericht mit der klaren Aussage Jesu, dass ohne diese geistliche Wiedergeburt kein Mensch ins Reich Gottes eingehen kann. Mag ja auch noch so fromm und religiös sein. Nikodemus gehörte damals zu den einflussreichsten Männern in Jerusalem. Er war Mitglied des Hohen Rates, des obersten politischen und religiösen Führungsgremiums in Israel, Pharisäer, also der strengsten religiösen Gruppe der Juden. Außerdem war er reich und gebildet. Nikodemus war persönlich von dem jungen Rabbi beeindruckt. Von dem, was Jesus verkündigte über das Reich Gottes, was so ganz anders war als die formale und trockene Verkündigung der Schriftgelehrten. Von seinen Wundern, die von göttlicher Vollmacht zeugten. Er hatte auch persönlich mit angesehen, mit welcher unwiderstehlichen göttlichen Autorität Jesus den Tempel von all dem unheiligen Treiben der Wechsler und Viehhändler reinigte. Und wie Jesus anschließend die Armen und Bedürftigen empfing und alle ihre Krankheiten heilte. Im Grunde war Nikodemus schon ein Jünger Jesu. Nur hatte er damals noch nicht den Mut, das öffentlich zu bezeugen. In den Sitzungen des Hohen Rates riet Nikodemus mehrmals zur Vorsicht und Mäßigung, als man schon gleich zu Beginn des Wirkens Jesu an ihn Hand anlegen wollte. Nikodemus verhinderte das. Aus Furcht vor seinen hasserfüllten Kollegen im Hohen Rat wählte Nikodemus die Nacht zu einem persönlichen Treffen mit Jesus, nachdem er im Geheimen erkundet hatte, wo er Jesus finden könnte. In der Gegenwart Jesu verspürte Nikodemus eine ihm eher fremde Schüchternheit, die er aber durch die äußere Zurschaustellung der Würde seiner Stellung zu überspielen suchte. Mit den freundlichen Worten: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist, so begann er das Gespräch mit Jesus. Der Herr wusste längst, wer da vor ihm stand, und sah in Nikodemus einen nach der Wahrheit suchenden Menschen. Deshalb kommt Jesus gleich zum Punkt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Auf diese Antwort war Nikodemus überhaupt nicht vorbereitet. Und er reagiert fast spöttisch. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden, antwortet er. Für einen Mann wie Nikodemus, Jude, Pharisäer, ein angesehener Bürger in Israel, dem auserwählten Volk Gottes damals, gab es nicht den geringsten Zweifel an einem ihm zustehenden Platz im Reich Gottes, sodass er die Aussage Jesu über die Wiedergeburt als Voraussetzung für den Eingang ins Reich Gottes nicht verstehen konnte. Für Jesus zählen religiöse Werke oder auch theoretische Bibelkenntnisse oder selbst die Zugehörigkeit zur Gemeinde Gottes offensichtlich überhaupt nicht. Was einzig zählt, ist ein neues Herz, was wir als sündige Menschen aber nur durch eine geistliche Wiedergeburt erlangen können. Nikodemus war noch verwirrt und stellt Jesus die Gegenfrage, wie kann das geschehen? Jesus war ja damals noch nicht am Kreuz. Es gab auch nur das Alte Testament mit den Verheißungen über einen kommenden Erlöser, sodass Nikodemus Jesus einfach nicht verstehen konnte. Jesus benutzt nun das Nikodemus bekannte Bild einer ehernen oder eisernen Schlange, die Mose in der Wüste im Lager Israel aufrichten ließ, um von dem tödlichen Schlangenbiss zu erretten und um dadurch Nikodemus den Weg der Erlösung in Verbindung mit dem Kreuz verständlicher zu machen. So wie durch den Glauben an den Gekreuzigten auch in unserem Leben die Macht der Sünde gebrochen wird. Ähnlich wie damals das Schlangengift seine tödliche Wirkung verlor, wenn jemand aufschaute auf die erhöhte Schlange. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In dem Glauben an den Gekreuzigten finden wir bis heute das Geheimnis der Erlösung und des ewigen Lebens. Verlassen wir nun einmal das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus und gehen zurück an den Anfang. Als Adam und Eva in Sünde fielen, weil sie der Schlange mehr vertrauten als Gott, war Jesus schon damals zur Stelle und gab ihnen bereits im Paradies das erste Erlösungsversprechen. Und ich will Feindschaft setzen, sagte Jesus damals im Paradies zu Adam und Eva, zwischen dir, Schlange, und der Frau, der Gemeinde, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier wird in bildhafter Sprache bereits von der Kreuzigung gesprochen. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Also lange bevor Rom mit der Todesart der Kreuzigung überhaupt existierte. Die Schlange, beziehungsweise der Teufel, der damals im Garten Eden ja auch zuhörte, musste nun erkennen, dass irgendeine göttliche Kraft seine Herrschaft über uns Menschen begrenzen würde. Die Feindschaft, von der Jesus sprach, meint das Wirken des Heiligen Geistes auf unser menschliches Herz, was die Erlösungsbotschaft im Evangelium hört und im Glauben annimmt und dadurch das Wunder einer geistlichen Wiedergeburt erlebt, ein Kind Gottes wird und hinfort unter Gottes besonderem Schutz steht. Und eben diese Feindschaft oder Ablehnung der Sünde empfindet, was der natürliche Mensch nicht empfindet. Als Jesus Adam und Eva anschließend ihre Feigenblätter wegnahm, ein Symbol für die eigene Gerechtigkeit, die wir Menschen uns so gerne selbst schneidern, und ihnen stattdessen Felle als Kleidung gab, so berichtet das Mose, erklärte Jesus ihnen in Verbindung mit dem Töten eines Tieres den Erlösungsplan, schon damals im Paradies. Er selbst, der Sohn Gottes und Schöpfer Himmels und der Erden, würde eines Tages Mensch werden und bereit sein, sein Leben als Lösegeld für ihre und unsere Sünden zu bezahlen. Mit dieser guten Nachricht und dem Wissen über den göttlichen Heilsplan entließ Jesus Adam und Eva aus dem Paradies. Sicher waren sie traurig, ihren geliebten Garten Eden verlassen zu müssen, aber sie taten es in der Hoffnung, eines Tages dorthin wieder zurückkommen zu dürfen. Es ist bemerkenswert, als Eva ihren ersten Sohn gebar, glaubte sie schon in Erinnerung an die Verheißung Jesu noch im Garten Eden, es ist bereits der Erlöser. Mose berichtet darüber, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe den Mann Gottes erhalten. Sie dachte tatsächlich, das sei bereits der Erlöser, der Mann Gottes, der uns erlösen wird. Wie bitter musste da der spätere Brudermord an Abel für sie gewesen sein. Mit Kain und Abel trennte sich bereits damals die Menschheit. Kain war der erste Mensch, der selbst herrlich vom göttlichen Weg der Erlösung abwich und nicht wie Abel ein Lamm opferte, als Sinnbild für den kommenden Erlöser, sondern stattdessen Gott die Früchte seiner Arbeit anbot. Kain empfand persönlich kein Erlösungsbedürfnis. Also warum ein Lamm? Da aber Kain auch irgendwie am Segen Gottes interessiert war, bot er Gott die Früchte des Feldes an. Abel tat es so, wie die Eltern ihre Kinder gelehrt hatten und opferte zur Anbetung Gottes ein Lamm. Gott nahm Abels Anbetung gnädiglich an, es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Lamm. Nicht aber Kains. Darüber war Kain so verärgert, dass er im Zorn seinen Bruder erschlug. Ihr Lieben, Anbetung oder ein Gottesdienst ohne Christus im Mittelpunkt ist im Grunde wertlos. Völlig wertlos. Gott kann ihn nicht annehmen, wie bei Kain. Der hat sicher schöne Früchte dahingelegt, einen wunderbaren Altar gebaut, alles schön gemacht. Aber Gott konnte es nicht annehmen. Von Kains Nachkommen heißt es in ähnlicher Weise, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Ohne Christus im Herzen durch den Heiligen Geist haben wir keine Kraft gegen die Sünde. Wir können der Sünde nicht widerstehen. Deswegen brauchen wir alle diese göttliche Neugeburt. Wir können sie nicht ersetzen durch Religiosität oder Frömmigkeit. Nach der Sündflut begann die Menschheit zum zweiten Mal, nun mit Noah und den drei Söhnen und den vier Frauen. Auch jetzt wiederholte sich erneut die gleiche Trennung der Menschheit wie bei Kain und Abel. In jene wenigen, die Gottes Heilsweg beachteten, und jene große Zahl der Erbauer Babylons, die sich wie Kain ihre eigene Religion schufen, um sich damit einen Namen zu machen, mit der Folge, dass ihre Anbetung vor Gott genauso wertlos war wie die Kains, weil nicht Christus im Mittelpunkt stand, sondern der Mensch. Jede Form einer Religion oder Frömmigkeit, die nicht aus einem wiedergeborenen Herzen durch den Glauben an Jesus entspringt, ist im Grunde wertlos. Wir wissen aus der Bibel, dass in der für uns Menschen unsichtbaren Welt ein geistlicher Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Christus und Satan letztlich um jeden Menschen tobt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, schreibt Paulus, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren dieser Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und Dämonen unter dem Himmel, schreibt Paulus. Das sind unsere Feinde. Sie versuchen uns ständig zu täuschen und Gott zu entfremden. Deshalb brauchen wir täglich von Neuem die Übergabe unseres Lebens an Jesus als Herrn unseres Lebens. Jeden Tag. Als Christus am Kreuz mit dem Siegesruf "Es ist vollbracht" starb, wusste der Teufel, dass er verloren hat. Jedenfalls bei den Menschen, die sich von ganzem Herzen für Jesus entscheiden, hat er verloren. Johannes schreibt in der Offenbarung darüber: Darum freut euch, ihr Himmel, da kann er nämlich nicht mehr hin, und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch herab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Dennoch kämpft er von dieser Erde aus weiter mit seinen dämonischen Täuschungen und Verführungen, um möglichst doch noch die gesamte Menschheit mittels einer falschen Religion und einer falschen Anbetung von Gott zu trennen. Doch es wird ihm nicht gelingen. Gottes prophetisches Wort bestätigt uns, es wird immer Menschen geben, die Gott treu bleiben, bis zum Ende. Amen, kann man da sagen. Johannes schreibt über sie: Hier ist Geduld der Heiligen, oder besser, hier ist Standhaftigkeit der Heiligen. Hier sind die Festhalten an den Geboten Gottes und am Glauben Jesu. Egal, was kommt. Oder das Wort Offenbarung 12, 17, was eine klare Identifikation auch der Adventbewegung enthält, wo es heißt: Und der Drache wurde zornig über die Frau, das heißt die Gemeinde, und ging hin, um zu kämpfen. Im Urtext steht sogar, um Krieg zu führen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Das ist der Geist der Weissagung. Gott liebt alle Menschen. Von ihm schreibt Paulus: Welcher will, dass allen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb haben wir den Auftrag Gottes, das ewige Evangelium im Rahmen der dreifachen Engelsbotschaft mit der Stunde des Gerichts, in der wir leben, allen Menschen zu verkündigen. Doch leider nehmen nicht alle Menschen das Angebot Gottes an. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben. Jesus beginnt seine Einweihungspredigt anlässlich der Gründung der neutestamentlichen christlichen Gemeinde, der sogenannten Bergpredigt, mit den bekannten Worten: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Er meint jene Menschen, die sich ihrer geistlichen Armut und Erlösungsbedürftigkeit bewusst geworden sind und deshalb in Dankbarkeit bereit sind, Jesus ihr Leben zu übergeben und mit der Wiedergeburt eine vollkommene Versöhnung und Erlösung zu empfangen. Ganz anders ein stolzer Mensch wie Kain. Er will, lieber Gott, etwas für seine Erlösung anbieten. Er will etwas dafür tun. Aber das geht eben nicht. Wir haben nichts, was wir Gott bringen können, außer unser sündiges Herz. Mehr haben wir nicht. Und dann gibt es da noch die große Masse von Menschen, die lieber in ihren Sünden als von ihren Sünden erlöst werden wollen. Das ist ein kleiner Unterschied. Dafür sind sie bereit, sich den Anweisungen der Kirche zu beugen. Selbst wenn es sie für sie demütigend ist, zum Beispiel im Beichtstuhl vor einem fremden Priester seine geheimsten Sünden zu bekennen. Obwohl jeder von uns im Grunde genau weiß, dass auch der Priester nur ein schwacher und sündiger Mensch ist. Und genauso der Erlösung bedarf wie wir. Rom bietet eine solche Religion für die eine oder für die andere Gruppe von uns Menschen an und verfügt deshalb auch als älteste und machtvollste christliche Kirche über nahezu 1,5 Milliarden Mitglieder. Die Evangelikalen andererseits haben sich dem liberalen Geist unserer Zeit immer mehr geöffnet und verkündigen meist nur noch ein Evangelium der billigen Gnade, das sogenannte Wohlfühlevangelium, wo Begriffe wie Sünde, Gehorsam, Reinheit des Herzens oder Selbstverleugnung nicht mehr vorkommen. So wie Paulus an Timotheus schreibt, dass die Menschen zum Ende hin die heilsame Lehre der Bibel nicht mehr hören mögen und sich Verkündiger suchen, die ihnen angenehme Geschichten erzählen. In dieser Zeit leben wir heute. Der Zeitgeist hat auch vor der Tür unserer Gemeinde nicht Halt gemacht. Sonst würde Jesus nicht an seine letzte Gemeinde Laodicea schreiben: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich wohl ausspeien müssen, wenn du nicht umkehrst. Wird Laodicea noch einmal umkehren? Die Bibel sagt eindeutig ja. Jesaja, obwohl er als Prophet Gottes 600 Jahre vor der Zeit des Johannes, dem Schreiber der Offenbarung, lebte, durfte er die Umkehr der letzten Gemeinde Laodicea schon schauen und schreibt darüber in Jesaja Kapitel 2 in den Versen 2 und 3, es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, das ist die Gemeinde, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. In Schatzkammerband 3, auf Seite 297, spricht Ellen White in gleicher Weise von einer großen Umkehr und Erweckung unter Gottes Gemeinde der übrigen in der letzten Zeit und viele feine Menschen von draußen werden kommen, sie werden den Sabbat liebgewinnen und Gottes Wort befolgen. In Gesichten sah ich unter Gottes Volk große Erweckungsbewegungen, schreibt sie. Viele lobten Gott, Kranke wurden geheilt und andere Wunder vollbracht. Es bekundete sich ein Geist fürbittenden Gebets, wie er sich zu Pfingsten offenbart hatte. Hunderte und Tausende besuchten Familien und erschlossen ihnen das Wort Gottes. Viele Herzen wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes überzeugt. Ein Geist echter Bekehrung war erkennbar. Überall öffneten sich Türen für die Verkündigung der Wahrheit. Die Welt schien von himmlischem Einfluss erleuchtet. Die treuen, demütigen Kinder Gottes empfingen große Segnungen. Ich hörte Menschen Gott danken und ihn verherrlichen. Es schien eine religiöse Erneuerung vor sich zu gehen, wie wir sie 1844 erlebten. Kehren wir nun noch einmal zurück zu unserem Ausgangstext über das Nachtgespräch Jesu mit Nikodemus. Als Nikodemus nahezu 3 Jahre später etwa Jesus am Kreuz hängen sah, erinnerte er sich an das Bild von der ehernen Schlange, was Jesus ihm erzählt hatte, und verstand nun das große Geheimnis der Erlösung in dem Gekreuzigten. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dich und mich, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, auch die im Gefängnis, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Hinfort wurde Nikodemus einer der treuesten Jünger Jesu. Er verlor all seine Ehrenämter und sein hohes Ansehen in dieser Welt und auch seinen Besitz. Aber er gewann dafür die Herrlichkeit Gottes, die nie vergeht. Ich möchte schließen mit einem Wort Gottes aus Jesaja 57, 15, über das ich oft nachdenken muss. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, da wohnt Gott. Aber auch bei denen, die ein zerschlagenes und gedemütigtes Herz haben, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Wen meint Gott damit? Es sind offensichtlich nicht die stolzen und die selbstgerechten Erfolgsmenschen, die Gottes Herrlichkeit erlangen werden, sondern die Demütigen, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die gerne an das Wohl anderer denken, jene, die sich nicht nach eigenem Ruhm sehnen, sondern eher nach der Reinheit des Herzens, um in diesem Leben nicht sich selbst zu verherrlichen, sondern ihren Herrn und Heiland Jesus Christus. Die Gnade Gottes möchte uns durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist zu solchen Menschen machen, die Gott lieben und an denen Gott wohlgefallen hat. Ganz im Sinne des Wortes Jesu, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes.